Ja, danke für die Einladung. Ich probiere so eine Melange aus allen möglichen Verfahren, die da irgendwie gegangen sind, euch irgendwie zu erklären und zu zeigen, was da funktioniert, was nicht funktioniert, wie das in der Praxis ausschaut. Kurzer Überblick, wir haben ursprünglich mal Beschwerden bei der irischen Datenschutzbehörde eingebracht. Die habe ich dann nach 3 Jahren zurückgezogen, weil die einfach 3 Jahre lang genau gar nichts gemacht haben. Es hat dann diese Prison-Beschwerde gegeben, die eben zu dem Urteil beim EuGH geführt hat. Das war über Irland. Und wir haben noch eine Sammelklage, die derzeit beim EuGH liegt. Das war vom Landesgericht Wien über das Oberlandesgericht bis zum OGH und jetzt beim EuGH. Und dann darf ich eine kurze Vorschau bieten. Wir sind derzeit gerade dabei, so ein NGO-Projekt zu machen. Und mag zumindest ein bisschen sozusagen vorab sagen, was da ist, aber nicht laut darüber reden, weil offiziell gibt es das noch nicht. Gut, zur ersten Runde. Und da kann man sehen, was sozusagen passiert, wenn man zu so einer Datenschutzbehörde geht. Das war 2011, da habe ich eben von Facebook meine Daten bekommen, die haben massenhaft gelöschte Daten gehabt. Und ein Grundproblem ist, wenn man sich anschaut, ist die Struktur von diesen Konzernen. Also wir haben den Klassiker bei der Durchsetzung, dass gesagt wird, naja, das sind irgendwie US-Konzerne, da kann ich eh nichts machen. Und ich bringe jetzt als Beispiel Facebook, aber da könnte jetzt Google stehen oder Apple stehen oder sonst irgendjemand anderer. Und das Interessante ist, dass diese US-Konzerne meistens eine europäische Tochterfirma haben, zum Beispiel in dem Fall eben Facebook Irland. Die haben eine Steuerkonstruktion, das geht in dem Fall über die Niederlande und die Cayman Islands. Und am Ende zahlen die so circa 2-3% Steuer oder sogar weniger und keine 35%, so wie in den USA. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt Vertragspartner von diesen Unternehmen bin, habe ich meistens nur als Amerikaner, also zum Beispiel bei Facebook ist es Amerikaner und Kanadier, die einen Vertrag mit der Mutterfirma haben. Der Rest der Welt hat oft mit diesen europäischen Firmen einen Vertrag. Und das ist der große Vorteil, wenn wir in Europa irgendwas durchsetzen wollen, dann landen wir meistens in Luxemburg oder in Irland aus Steuergründen. Und eigentlich sind diese Konzerne dementsprechend, zumindest rechtlich gesehen, europäische Konzerne. Also zum Beispiel bei Facebook ist derzeit, glaube ich, der Anteil 86% aller Nutzer, die nicht US oder Kanada sind. Das heißt, man kann sagen, zu 86% sind ein europäischer Konzern und halt 14% ist die Mutter, die in den USA sitzt. Zumindest von der rechtlichen Seite kann man damit ganz gut umgehen. Wenn es anders wäre, wenn ich direkt einen Vertrag mit einer US-Firma hätte, dann habe ich riesige Durchsetzungsprobleme. Da kann ich dann irgendwie in Kalifornien klagen gehen. Das ist alles relativ sinnlos. Aber nachdem das anders ist, habe ich eben da dieses europäische System, wo ich innerhalb der EU bin und dementsprechend überhaupt mal Durchsetzungsmöglichkeiten habe. Gut, faktisch landen die Daten aber noch immer massenweise in den USA. Da hat man dann auch die ganze Zugriffsthematik durch die US-Dienste. Da komme ich später noch dazu. Aber wir müssen, glaube ich, generell mal bei der Durchsetzung anschauen, dass wir eigentlich großteils mit europäischen Konzernen zu tun haben und damit es nicht irgendwo weit weg im Internet ist, sondern meistens die doch irgendwo eine zustellfähige Adresse in Europa haben. Wie wir ursprünglich uns das angeschaut haben, habe ich 3-mal Auskunftsrechtsersuchen gemacht an Facebook, also ich und 2 Freunde. Und wir haben dann dementsprechende Daten zurückbekommen. Bei Facebook war das eben diese ominösen 1200 Seiten. Wir haben das immer nur, wir haben es jetzt final einmal wirklich ausgedruckt für den EuGH, aber sonst war das immer nur so ein Papierstoß, den man halt hingelegt hat, damit man das zeigen kann. Das Spannende davon war, dass die massenhaft uns auch Daten zugeschickt haben, die gelöscht waren. Also man sieht es eh da oben, da steht deleted true, das sind Messages. Und die ganzen Nachrichten haben sie zum Beispiel beim Löschen nur geflaggt als gelöscht. Jetzt ist es schon durchaus üblich, dass man halt Sachen flaggt zum Löschen und nicht wirklich löscht. Rechtlich ist es halt nicht zulässig, aber das Spannende ist vor allem, dass sie so blöd waren, das alles zuzuschicken. Ich habe dann, es kommen ein paar Slides, wie das dazu kommen ist, aber lange Rede, kurzer Sinn, da waren tonnenweise Daten, viele Daten davon waren irrelevant, also wenn ich meinen Namen eingebe, was halt nachher der Name da gestanden, aber es hat auch Daten gegeben, wie zum Beispiel Last Location, wo sich Facebook ausgerechnet hat, wo ich mich wahrscheinlich als letztes aufgehalten habe. Selbst wenn ich selber nie GPS-Daten hochgeladen habe oder irgendwo Ortsdaten eingeben habe, sind halt die Daten, die praktisch hochgerechnet werden in so Big-Data-Analysen und Co. Was da genau alles drinnen ist, mag ich jetzt heute nicht reingehen, weil sonst sprengt das total den Rahmen, aber es war eben interessant, dass man da ein bisschen hinter die Kulissen schauen hat können. Facebook hat die Daten nie ganz rausgegeben, also wir haben 57 Datenkategorien bekommen. Insgesamt muss es über 200 geben, wir haben das mal aufgelistet. Es ist zum Beispiel teilweise spannend, da sagen sie, gewisse Daten gibt es nicht, das weiß nicht, welche Schlange, das, ich glaube, das ist die über die API. Und dann haben sie bei gewissen Sachen gesagt, diese Daten gibt es nicht, aber über die API kannst du das abrufen. Also offiziell heißt es beim Auskunftsersuchen, na, diese Daten haben wir gar nicht. Und wenn es dann über die API schaust, gibt es, ah, genau, die Daten kann ich da eh rausziehen. Also es ist Lug und Trug, was da bei diesen Auskunftsersuchen beantwortet wird oder nicht beantwortet wird. Aber man kann die Unternehmen durchaus spielen. Also man kann zum Beispiel, ich habe das mal bei Kreditauskunft eingemacht, da habe ich mir Schuhe gekauft und dann gibt es eine Reihe von Unternehmen, die diese Daten jeweils weiterschicken, bis endlich mal sozusagen dieser Schuhkauf verifiziert wird, dass du wirklich der bist und kreditwürdig bist und so weiter. Und was man da machen kann bei solchen Unternehmensketten zum Beispiel, ist Auskunftsersuchen bei all diesen Unternehmen machen. Und dann sagt praktisch jedes Unternehmen, er hat es falsch gemacht und jeder beschuldigt sich gegenseitig in dieser Datenkette sozusagen. Und damit kommen wir dann der Wahrheit Stück für Stück etwas näher, weil sich die einfach gegenseitig dann beschuldigen und das ist relativ unterhaltsam. Also man kann durchaus da ein bisschen für Transparenz sorgen. Am Ende ist natürlich immer das Problem, die Daten liegen auf irgendeinem Server weit, weit weg und was da wirklich gespeichert wird oder nicht gespeichert wird, ist immer recht schwierig herauszufinden. Allerdings haben inzwischen jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung nächstes Jahr haben durchgehend dann alle europäischen Datenschutzbehörden das Recht, auch dorthin zu gehen und zu sagen, ich mag von dem Server Root Access haben, direkt sehen, was ist in dieser Datenbank gespeichert, das volle Programm. Spannend ist sozusagen wirklich, ob die dann am Ende erstens das tun und zweitens selber die Technik haben, um das zu machen. Also derzeit macht zum Beispiel die österreichische Datenschutzbehörde so, dass die hingehen und sagen, gehen wir zum Terminal, lassen uns da mal reinschauen und machen Screenshots davon, was da gespeichert wird. Und dass das lang noch nicht das sein muss, was am Server liegt, wissen wir alle, darf teilweise nicht mal das sein, was am Server liegt. Also noch sind wir da an der sehr Oberfläche, aber da kann man durchaus tiefer gehen oder gibt es durchaus Möglichkeiten. Das überspringen wir kurz, das sollte eigentlich gar nicht da sein. Was spannend war, ich habe dann eben den Richard Allen, das ist der Hauptlobbyist von Facebook, gefragt, warum sie so blöd waren, mir das da alles zu schicken. Und die Antwort war, sie hatten interne Kommunikationsprobleme. Also irgendjemand war halt so deppert und hat das auf eine CD brennt und uns geschickt. Zweimal nach Österreich, einmal nach Australien. Das war auch lustig, weil wir haben so einen DHL-Code bekommen, hat man gesehen, wie es nach Sydney fliegt und dann wieder zurück nach Österreich. Ja, da ist ja mal klassischer Australien draufgeschrieben auf das Ding. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe all diese Punkte dann probiert, in damals 22 Beschwerden bei der Behörde einzubringen. Das hört sich nach einem großen Haufen an. Der Hintergrund war, dass ich einfach jeden Button in eine Beschwerde hineintan habe, damit die Behörde das irgendwie verarbeiten kann. Und wer schon mal einen Vortrag von mir gehört hat, dieses Foto ist unausweichlich, das ist die irische Datenschutzbehörde. Und das sind 5000 Einwohner, die dort sind, in Port Arlington, das ist so eine Stunde außerhalb von Dublin. Und das ist ein Supermarkt, das ist inzwischen übrigens ein Sparsupermarkt, da kann man sich als Österreich mehr identifizieren. Und da hinten ist halt die irische Datenschutzbehörde. Und da gibt es dann so eine Treppe rauf und da oben sitzen die Typen da. Und damals, wie wir angefangen haben, hat es keinen einzigen Techniker gegeben und keinen einzigen Juristen dort. 20 Leute waren da zuständig für Facebook, Google, LinkedIn, was weiß ich alles. Und die, die nicht dort sind, die sind in Luxemburg. In Luxemburg schaut das auch nicht sehr viel anders aus. Und das ist das Grundproblem des europäischen Datenschutzes. Wir haben diese wunderbaren Gesetze und Sachen, aber wir setzen es halt nicht durch. Damals war eben noch der Billy Hawkes, das war der Datenschutzcommissioner dort zuständig. Er war früher Diplomat und da hat man ihm aus dem diplomatischen Dienst entsorgen müssen, aus verschiedenen Gründen. Und dann hat man ihn schnell zum Datenschutzcommissioner gemacht. Er hat weder irgendwie einen IT noch Juristen noch sonst irgendeinen Background. Der ist einfach, hat das Hütchen aufgesetzt bekommen und ist halt dann dort gewesen. Wir haben das Ganze dann durchgespielt in Irland, da hat es Anzeigen gegeben, dann hat es einen Bericht der Behörde gegeben, dann habe ich mich mit der Behörde auch irgendwann mal getroffen, dann hat es eine Review gegeben, ich habe dann einen Gegenreport geschrieben und so weiter. Also es ist endlos dahingegangen. Dann irgendwann wollte ich einen Antrag auf eine formelle Entscheidung machen und dann wäre das Ganze noch durch die Gerichte hochgegangen. Das Ganze hat circa 3 Jahre gebraucht, der Spaß. Es hat nie eine formelle Entscheidung gegeben in Irland. Die haben einfach jahrelang gesagt, ja, sie machen einen Bericht und so weiter. Und es war recht spannend, weil ich zum Beispiel bei der Beschwerde reingeschrieben habe, verstößt gegen Paragraph 1, 2, 3. Und es ist im Bericht gestanden, es wäre schön, wenn der Button etwas bunter wäre. Und dann stehst du da und sagst so, und zu Punkt 1, 2, 3 schreibst du jetzt gar nichts dazu. Also es war einfach schlichtweg, ich glaube in dem ganzen Bericht, der war 150 Seiten, ich habe es irgendwann einmal rausgesucht, ich glaube es ist 4-mal das Gesetz genannt worden in diesem Bericht. Also es hat mit Rechtsdurchsetzung nichts zu tun gehabt, das war halt irgendwie so eine, es wäre nett, wenn Facebook sich ein bisschen mehr um Datenschutz kümmert, Berichtsgeschichte. Gut, das Problem in Irland ist da vor allem das Verwaltungsrecht. In Österreich gibt es ja AVG, also ein allgemeines Verwaltungsrecht, wo ich dann genau nachschauen kann, wann ich wo für was zuständig bin und wie lang die Fristen sind und welche Sachen man einbringen kann und so weiter. In Irland ist das alles Common Law. Das heißt, es gibt eigentlich für die meisten Sachen keine Deadlines, keine konkreten Richtlinien. Es ist zum Beispiel ein Bescheid oder eine Entscheidung überhaupt nicht definiert, wie die sein muss. Du kriegst von der irischen Behörde in Wirklichkeit Briefe zugeschickt, wo drin steht, geh scheißen. Und das ist dann mehr oder weniger die Entscheidung, aber da steht weder Bescheid drauf, noch irgendeine rechtliche Begründung, noch sonst irgendwas. Das ist alles sehr weit weg von dem, wie wir uns das vorstellen. In Irland gibt es zum Beispiel auch keine Fristen. Also es gibt in Österreich zum Beispiel 6 Monate als die klassische Frist. Die kann im Gesetz anders sein. Aber normalerweise kann ich nach 6 Monaten, kriege ich meine Entscheidung oder kann in die nächste Instanz marschieren. In Irland gibt es sowas nicht. Es kommt dann auf den Einzelfall drauf an. Das heißt, ich kann nach 3 Jahren bei der jeweiligen Gericht die Behörde verklagen und sagen, 3 Jahre war zu lang. Aber wenn der Richter dann der Meinung ist, na ja, das war ein komplexer Fall, da ist 3 Jahre nicht so arg, dann muss ich das ganze Verfahren zahlen und das sind in Irland ein paar Millionen Euro mitunter. Und damit ist es faktisch undurchsetzbar, wenn diese Behörde nicht will. Was ganz spannend war zum Beispiel, es gibt Artikel 6 Europäische Menschenrechtskonvention, also so das Recht auf faires Verfahren. Und ich habe dann diesen Vize-Commissioner in Irland gefragt, naja, ich kriege ja keine Akteneinsicht. Also Facebook hat meine Akten bekommen, aber ich habe die Antwort von Facebook nicht bekommen, obwohl das ein Zwei-Parteien-Verfahren ist. Und es ist spannend, wenn man praktisch vor dem Richter steht und die eine Seite hört alles und die andere Seite wird praktisch ausgesperrt aus dem Verfahren. Und dann habe ich gesagt, naja, das wäre vielleicht ein bisschen ein Problem mit Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, faires Verfahren, Akteneinsicht, das ist eigentlich sehr banal. Und daraufhin hat der Vize-Commissioner zu mir gesagt, die Europäische Menschenrechtskonvention gilt bei Ihnen nicht. Und ich habe dann gefragt, warum nicht, dann war die Antwort, sage ich dir nicht. Also das ist dann so, ja. Das Ganze hat geendet damit, dass sie mit per SMS Schluss gemacht haben mit mir. Und nachdem ich da 10-mal angerufen habe, also du schickst eine E-Mail, dann heißt, rufen es an. Dann rufst du an, dann sagen, schickst du eine E-Mail. Es ist praktisch wie die Hotline von PayPal oder so, mit der ich mich gestern sehr lange auseinandergesetzt habe. Und nach langem Hin und Her habe ich dann gesagt, wisst ihr was, das ist Kindergeburtstag, aber ich kann auch Kindergeburtstag. Und habe gesagt, ich rufe sie jetzt jede Stunde an, zu jeder vollen Stunde rufe ich an, weil es hat geheißen, der ist gerade auf Mittag, der ist gerade am Klo, so in die Richtung. Ja. Ich habe gesagt, gut, passt, machen wir jede Stunde, ich kann auch Kindergeburtstag spielen, rufe ich sie jetzt an. Ich glaube, nach der zweiten oder dritten Stunde habe ich dann diese SMS bekommen, wo drinnen gestanden ist, dass keiner von ihnen zu sprechen ist. Punkt. Und das war praktisch Schluss machen per SMS und das war das Ende dieses Verfahrens. Nach 3 Jahren habe ich dann alle Beschwerden zurückgezogen, weil das einfach nur noch sinnlos war. Gut, es hat eine Beschwerde gegeben, die hat es nicht mal in das Verfahren hineingeschafft. Da haben sie beschlossen, das war eben diese Prison, diese ganze Prison Safe Harbor Beschwerde, die beim EuGH dann am Ende war. Das war noch geiler, da haben sie gesagt, naja, wir lassen die nicht mal zu, wir schauen sie uns nicht mal an. Die haben es praktisch bei der Tür schon wieder rausgeschmissen, was eigentlich praktisch war, weil dann hat man sich mit den Iren nicht länger auseinandersetzen müssen. Aber kurz zu dem Hintergrund davon, weil es doch ein großes Verfahren war, ganz kurz zu den Fakten. Wir wissen ja noch immer nicht ganz hundertprozentig, wie die Massenüberwachung in den USA passiert, aber wir haben 90% ein sehr gutes Verständnis, wie das läuft. Es ist witzigerweise auch im Gesetz relativ gut definiert, also man sieht vom Gesetz raus schon, was die machen oder nicht machen. Lange Rede, kurzer Sinn, die NSA kann im Hintergrund die ganzen Daten absaugen von diesen Konzernen. Und das Spannende war, dass wir da mal konkrete Konzerne genannt haben, weil sonst hast du immer das Problem, dass du sagst, naja, vielleicht ist Facebook oder nicht und man weiß es nicht. Und da war es mal ein bisschen interessanter, weil es konkret in den Snowden-Slides konkrete Benennungen gegeben hat. Also da geht es so weit, dass dann heißt, von irgendwelchen Codes, von den Case-Nummern ist P4 immer Facebook. Also das geht schon relativ genau in die Details hinein. Steht auch genau dabei, wann wer dazugekommen ist. Bei Prism muss ich allgemein sagen, oder bei US-Überwachung, wir wissen von den Unternehmen, die dabei sind, aber die ganzen Folien enden 2011, 12, 13, je nachdem, welche sie sind. Zum Beispiel ist da nirgendwo drinnen Amazon, obwohl die jetzt einer der größten Cloud-Dienste sind. Es wäre relativ logisch, dass die inzwischen da auch angesaugt werden. Wer jetzt wirklich dabei ist oder nicht dabei ist, werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Wir wissen so circa, was damals war. Warum ist die US-Überwachung so anders oder so interessant? Da gibt es ein Gesetz, das ist Pfizer 1881A, das ist das auch, was man 702 nennt. Die haben in den USA 2 verschiedene Zahlen. Und das Gesetz, jetzt sehr einfach gesagt, dieser eine Paragraph ist 10 Seiten lang, also falls Sie Abendlektüre brauchen. Aber was sagt das vereinfacht? Das Ding sagt, es gibt einen Electronic Communication Service Provider, also Facebook, Google, was weiß ich. Und die müssen Foreign Intelligence Information haben. Also irgendeine Information, die für die USA relevant sind, was internationale, also Foreign Intelligence Information ist wahnsinnig weit definiert. Da geht es zum Beispiel die internationalen Conduct of the United States, also ihre internationalen Beziehungen betreffend. Da kann es praktisch die ganze Spionage reinstecken. Und das ist eines der größten Probleme der Debatte. Da wird prinzipiell immer gesagt, naja, da geht es um Terrorismus und Böse und so weiter. In Wirklichkeit ist die Definition wahnsinnig breit. Das geht eben tief in die Spionage und Co. auch hinein. und Weidenpunkte, die nicht unbedingt vom Interesse der EU ist, dass da unsere Unternehmen auch noch kräftig reinfüttern. Das Interessante ist, du brauchst nicht mehr. Du brauchst weder einen Verdacht gegen eine einzelne Person, du brauchst gar keine einzelne Person in dem Sinne, du brauchst einfach nur Foreign Intelligence Information. Und die kannst absaugen, da gibt es dann ein Gericht, was zwar das Ganze zulässt, aber die lassen das gesamte Überwachungssystem für ein Jahr zu. Also die geben sozusagen ein jährliches Okay für das Überwachungssystem, wie zum Beispiel Prison. Da gibt es auch sogenannte Minimisierungs- und Targeting Procedures, aber nach dem US-Gesetz muss das nur US-Personen rausfiltern. Das heißt, es wird ganz oft immer hergetragen, ja, da gibt es eh irgendwelche, das wird sozusagen minimiert und so weiter. Aber in Wirklichkeit geht es da darum, dass US-Personen rausgefiltert werden. Also Europäer fahre ich rechtlich durch all diese Dinge durch, als sonstige Ausländer genauso. Und dann gibt es eine Directive, das ist sozusagen eine Art Bescheid an diesen Service Provider, dass der, und das steht da nicht genau drinnen, im Gesetz eine Art, die technischen Möglichkeiten bieten muss, um die Daten abzusaugen. Wir gehen davon aus, dass halt irgendeine API ist. Wir haben das relativ lange jetzt in Irland vor Gericht diskutiert mit Experten in den USA. Und haben gesagt, naja, es steht ja nicht im Gesetz drinnen, dass das technisch sein muss. Worauf ich meine Anwälte Fragen ablassen, ob die ernsthaft glauben, dass sie Millionen Datensätze in einen Briefwahl hineintun und dann von Kalifornien irgendwie zum NSA-Hauptquartier schicken oder nicht. Also wir können davon ausgehen, dass da einfach im Hintergrund eine Schnittstelle ist, wo die Daten abzogen werden. Das Ganze läuft auf sozusagen einzelnen Targets und da verwenden sie dann zum Beispiel E-Mail-Adresse. Und die E-Mail-Adresse wird an den Electronic Communication Service Provider geschickt und der muss alle Daten, die damit zu tun haben, wieder zurückschicken. Das ist sozusagen das, wie Prison läuft. Da habe ich euch noch ganz kurz die Foreign Intelligence Information drinnen gehabt. Und das ist relativ interessant, weil das zum Beispiel so weit geht, wie ich gerade gesagt, Conduct of the Foreign Affairs of the United States. Also zum Beispiel alles, was ich tue, um da an Safe Harbor und an Privacy Shield mich zu vergreifen, fällt eindeutig unter diese Definition. Also meine E-Mails sind zum Beispiel schon fröhlich da dabei. Gut, es gibt eben einige Punkte, die unklar sind, wie die technische Umsetzung ganz genau ist, wie weit dieser Umfang des Datenabgriffs ist. Das ist relativ spannend, weil die Zahlen nicht zusammenpassen. Also die Zahlen von den Providern teilweise überhaupt nicht zusammenpassen mit den Zahlen, die das Government veröffentlicht. Die Zahlen auch teilweise sehr weit auseinander sind, je nach Provider, das relativ unlogisch oft ist. Und wie das genau überprüft wird, ist auch nicht klar. Inzwischen wissen wir das schon ein bisschen genauer, gerade aus dem Verfahren in Irland, dass de facto der einzelne NSA-Mitarbeiter diese E-Mail-Adresse eingibt und sagt, suchen und fertig. Also der braucht keinen zweiten, der das irgendwie überprüft oder sonst was. Da hat es auch dieses Love-End geben, also wo Typen dann gesucht haben, ob ihre potenzielle Partnerin, was die so schreibt und tut. Gut, was war unsere rechtliche Argumentation dabei? Und da sieht man eigentlich, dass man mit europäischem Recht sehr, sehr weit kommt. Wir haben relativ einfach argumentiert, wenn ich dieser Smiley in Österreich bin, habe ich einen Vertrag mit Facebook Irland. Generell dürfen meine Daten aber nur in der EU bleiben und dürfen nicht in ein Drittland gehen, außer, und da steht im Gesetz drinnen, dort ist ein angemessenes Schutzniveau sichergestellt. Und jetzt habe ich einfach relativ banal gesagt, naja, Massenüberwachung in den USA ist eigentlich kein angemessenes Schutzniveau. Das ist jetzt ein Argument, dafür muss man nicht just studiert haben. Da muss man einfach nur sagen, angemessenes Schutzniveau, Snowden, passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Wenn man ein bisschen doch mehr Jus studiert hat und sich dann überlegt, wie man da noch weiter argumentieren kann, haben wir hauptsächlich uns angeschaut, die Vorratsdatenspeicherung und die Entscheidung dazu, wo man gesagt hat, naja, das eine waren nur Metadaten, das war nur Speicherung und nur 24 Monate, also nur, und anscheinend verfassungswidrig. Und Prism sind die vollen Inhaltsdaten, müsst diese Daten auch zur Verfügung stellen, nicht nur speichern und das Ganze ist endlos. Und es gibt noch andere Elemente, die man mit reinspielen kann. Also es ist eindeutig ein tieferer Eingriff. Was auch noch sehr spannend ist, ist, dass die Grundrechte in Europa sehr breit sind. Also zum Beispiel ist das zur Verfügung stellen von Daten schon ein Verarbeitungsvorgang. Das heißt, ich habe zum Beispiel nie argumentiert, dass meine Daten wirklich in den USA ausgelesen worden sind. Ich habe nur gesagt, naja, Facebook muss meine Daten zur Verfügung stellen. Ob die dann auch gezogen werden oder nicht, ist rechtlich vollkommen irrelevant. Allein das zur Verfügung stellen löst schon meine Grundrechte aus. Das heißt, ich muss nie sagen, das ist wirklich in das Prison-System hineinmarschiert, geschweige denn muss ich sagen, das hat irgendjemand dann am Ende wirklich ausgewertet. Und das ist ein massiver Unterschied, weil wir in den USA beim Ziehen der Daten schon langsam anfangen, Grundrechte zu sehen, meistens dann aber auch oft argumentiert wird, erst wenn das wirklich ein Typ am Bildschirm auswertet und sieht, erst dann ist dein Grundrecht überhaupt berührt. Alles, was davor ist, das ganze Absaugen zum Beispiel von den Kabeln und so weiter, ist noch gar kein Grundrechtseingriff. Und Europa geht da viel, viel breiter. Und dementsprechend ist auch die Grundrechtseingriff relativ verschieden. In den USA habe ich ein relativ hohes Niveau, da muss dann schneller mal der Richter zustimmen. In Europa sind wir da schwammiger, aber viel breiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Kurz noch dazu, diese amerikanischen Grundrechte gelten mir für mich als Ausländer sowieso nicht. Dementsprechend bringt es nicht. Das ist auch ein großer Unterschied. Europa hat Menschenrechte, die für jeden Menschen gelten. Also wenn wir die Daten von einem Chinesen hier verarbeiten, hat er die gleichen Rechte wie ein Europäer. Die USA haben halt traditionell, weil es 200 Jahre alt ist, die Verfassung, einfach nur Bürgerrechte, so wie es bei uns Staatsgrundgesetz 1800 irgendwas auch nur Bürgerrechte gab und nicht Menschenrechte. Gut, das Ganze war dann spannend, weil das verschiedene Ebenen hat und am Ende, das sind sozusagen die verschiedenen rechtlichen Ebenen, am Ende haben wir da einen Kreisel gebaut und gesagt, naja, irgendwo kollidiert dieses US-Überwachungsgesetz mit unseren Grundrechten. Und Facebook steht zwischen diesen ganzen gesetzlichen Regelungen und muss sich irgendwie an diese beiden Sachen gleichzeitig halten. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, dieser Datenaustausch zwischen USA und Europa in vielen Bereichen derzeit faktisch unmöglich ist. Weil entweder verstoße ich gegen US-Überwachungsgesetze, wenn ich die Daten nicht rausgebe, oder ich verstoße gegen europäische Grundrechte, wenn ich sie schon rausgebe als Konzern. Und da habe ich ein Riesenproblem. Das kann man in Wirklichkeit nur politisch lösen. Naja, auch bei dem Fall sind wir wieder bei der irischen Datenschutzbehörde gewesen, also wieder dieses Bild. Und das Spannende war, dass der irische Commissioner in sozusagen der irischen Version vom Ö3-Wecker war, also das, wo alle in der Früh zuhören, und dort beinahe gesagt hat, I don't think it will come as much of a surprise that in fact US intelligence services do have access from US companies. Und damit hat er die Fakten zugegeben. Und das ist in jedem Überwachungsproblem, das riesengroße Thema ist Fakten. Und der war so doof, sozusagen aufs nationale Radio zu gehen und zu sagen, ja natürlich saugen die das alles ab, big news. Damit haben wir uns nur noch mit dem Rechtlichen auseinandersetzen müssen, was wunderbar schön war. Ich habe dann entsprechend diesen Brief vom Commissioner bekommen, nachdem das 10-mal, glaube ich, hin und her gegangen ist, wo ich gesagt habe, warum sie jetzt meine Beschwerde eigentlich nicht bearbeiten, weil sie haben gesagt, sie bearbeiten das nicht. Und das war schön, weil sie haben 4 Gründe angeführt. Und erstens steht in dem irischen Gesetz, sie können ein Unternehmen jederzeit überprüfen. Also das ist May, das ist in 10.1a. Aber in 10.1b steht, wenn Sie eine Beschwerde bekommen, dann müssen Sie überprüfen. Das heißt, die Behörde kann jederzeit zu jedem Unternehmen gehen, wenn sie will. Aber wenn sie eine Beschwerde bekommt, muss sie hingehen und das überprüfen. Jetzt haben Sie gesagt, naja, der A übertrumpft den B und deswegen gilt selbst bei einer Beschwerde das nicht. Und Sie können nur bei einer Beschwerde, aber Sie müssen nicht. Das habe ich einfach falsch verstanden. Also Shawl übertrumpft May und deswegen nicht, ne? Und dann haben sie gesagt, wenn eine Beschwerde ist, müssen sie nicht bearbeiten, wenn die frivol ist, also frivolous and vexatious. Und vielleicht ist meine Beschwerde einfach frivol, weil die Rechtsansicht, die ich vertrete, ist so absurd, dass sie nie gewinnen könnte. Oder eine Kombination von beiden oder indeed any other relevant legal basis. Also aus irgendeinem Grund. Ich habe mir den Spaß gemacht, das in Millionen-Show umzubauen, also alle 4 Antwortmöglichkeiten, da haben sie die Million gewonnen. Aber das ist so circa das, was sie von Irland zurückbekommen, wenn sie wissen wollen, warum ihre Beschwerde eigentlich nicht bearbeitet wird. Ich habe mir den Spaß gemacht, dass über Crowdfunding ist das auch extrem gut funktioniert, dass wir damit zum High Court gehen, zum irischen High Court. Das schaut so aus. Das ist in der Praxis total faszinierend. In diesem Verfahren Es gibt verschiedene Rechtsbehelfe, es ist wahnsinnig kompliziert, sauteuer, aber es ist eine interkulturelle Erfahrung, wenn Sie in Irland vor seinem Gericht mal sind. Es war unklar zum Beispiel, welchen Rechtsbehelf man überhaupt nehmen muss. Dann habe ich beim High Court gesagt, naja, um die Frist zu wahren, weil da hatten wir nur 2 Monate Frist und die haben eine Sommerpause gehabt, dann waren noch 2 Wochen übrig, in der man das einbringen hat können, wollte ich das einbringen. Und dann kriege ich ein Formular geschickt von diesem High Court, wo drinnen steht Adresse in Irland. Ich sage, nee, ich bin EU-Bürger, ich bin in Österreich, ich habe keine Adresse in Irland. Ja, dann können Sie nicht klagen bei uns, das geht nicht. Ich habe gesagt, willkommen in der EU, ich werde wohl nicht meinen Hauptwohnsitz nach Irland ummelden müssen für 5 Jahre, damit ich eine Klage einbringen kann. Dann die österreichische Botschaft angerufen, ob es nicht meine Adresse in Irland sein wollen. Die haben gesagt, ich finde super, was Sie da machen, aber Ihre Adresse können wir nicht sein. Das war zum Beispiel, da kommt man an solche Probleme. Es gibt keine Prozesskostenlimitierung, also die andere Seite kann am Ende Millionenbeträge verlangen. Es gibt keine Prozesskostenhilfe, also es wird auch nicht vom Staat bezahlt, dass da irgendeiner einen vertritt. Ich brauche einen Solicitor, das ist sozusagen dann der Anwalt, der dann den Barrister instructet. Und dann gibt es noch Senior Counsel, das ist so ein Super Barrister, das ist ein bisschen wie so Magic-Karten, der einfach 3-mal so viel zählt, wenn er Schierster ist, wie wenn er Erster ist. Und dann gibt es unzählige Termine und die Kosten liegen so circa bei 200.000 Euro plus. Also wir rechnen derzeit, dass wir von der irischen Behörde als Kostenersatz, wenn wir gewonnen haben, circa 500.000 Euro bekommen. und das hätte ich zahlen müssen, wenn ich sozusagen verloren hätte. Dann ist es gibt kein Prozessrecht, sondern es gibt alle möglichen Orders und die muss man dann online sich zusammenfügen, um überhaupt zu wissen, was, wo die Regelung ist zu irgendeinem Thema. Das Geile ist, die sind aber alle wieder reformiert worden, das heißt, da unten steht der Original Order online und dann oben stehen die Änderungen, das heißt, man macht sein Word auf, kopiert es rein und ändert dann Paragraph 5, der geändert worden ist und baut sich seinen eigenen Kunsttext und hofft, dass man das richtig gemacht hat, um überhaupt zu wissen, wie man jetzt irgendeinen Zettel dort einbringen muss. Das Ganze muss man dann, alle Faktensachen muss man beschwören auf einem sogenannten Affidavit. Das heißt, das schwört man dann, dass man so und so alt ist, das und das gemacht hat und so weiter und so fort. Und alle faktische Vorbringen muss beschworen werden. Das ist das Problem, wo mache ich das in Österreich, weil sowas kennen wir nicht. Lösung war, irische Botschaft im ersten Bezirk angerufen. Ich muss ein Affidavit beschwören bei Ihnen. Antwort von der irischen Behörde, irischen Botschaft, das haben wir noch nie gehört. Und, ich bin dann hingefahren, habe nach langem, mein Anwalt hat dort angerufen, dass das doch bitte und so weiter und so fort, hat wirklich eine Woche gebraucht, bis man dann Termin bekommt. Dann habe ich dem Beamten, der war sehr nett, erklärt, was er jetzt tun muss, wenn er meinen sozusagen Affidavit, diese Beschwörung da abnimmt. Und nach langem Hin und Her kannst du was überhaupt machen. Oder wir haben fast die Frist verpasst, allein weil diese irische Botschaft da längste Zeit sich quergestellt hat, weil sie einfach nicht gewusst haben, was sie tun sollen. Man bringt dann seine Beschwerde am Montag um 11.30 Uhr in einem Gerichtssaal dort ein. Da muss man dann physisch hingehen und montags 11.30 Uhr da reinstellen. Da sind circa 50 Anwälte gewesen, die auch sowas einbringen. Es gibt aber keine Zeit oder keine Frist, sondern all diese Anträge werden auf einen Riesenstapel aufgelegt und der Oberste kommt dann jeweils zum Richter. Und man wartet, wir haben glaube ich bis 4 oder 5 am Abend gewartet, bis wir endlich dran waren. Man weiß aber nicht, man kann jederzeit der Nächste sein. Also Anwälte sitzen dort stundenlang vollkommen sinnlos im Gericht und brauchen dementsprechend wahnsinnig viel Geld, um das irgendwie zu finanzieren. Und wir haben Glück gehabt, weil so circa eine halbe Stunde nach uns war dann Ende und sonst hätte ich eine Woche später wiederkommen müssen und wieder nach Irland fliegen müssen. Also es sind solche Systeme, die dann eigentlich das Ganze wahnsinnig machen. Wenn Sie sich das vorstellen, zum Beispiel, wenn ich da der Klient bin, rede ich mit meinem Solicitor, der spricht mit dem Counsel und der spricht wiederum mit dem Richter. Und dass der Richter 5 Meter über Ihnen sitzt und über allen thront, ist nicht nur eine Illustration, das ist real so. Die sprechen auch dann über den Klienten in dritter Person. Also dieser Herr Schrems will anscheinend irgendwas vom Hohen Gericht. Empörend. Und dementsprechend dauert das auch alles endlos lang. Das Ganze ist noch sehr schön paper-based. Das war bei der Safe Harbor-Geschichte, die war noch überschaubar. Wir haben jetzt die zweite Runde in Irland gehabt. Da haben wir von diesen Kartons, ich habe sie aufgehört zu zählen bei 60 Kartons. Weil jedes Papier, was da vorgebracht werden könnte, muss im Original vorliegend sein. Wir haben das Ganze mit einem Tablet gehabt, das war ganz modern. Das war das erste Mal, dass sie so ein Tablet verwendet haben. Das war super, super modern und alle waren ganz aufgeregt. Und da waren 45.000 Seiten drinnen in dem Ding. Und die sind aber gleichzeitig auch alle ausgedruckt worden, weil wenn das Tablet nicht funktioniert, ne? Gut, nachdem wir das dann dem Richter dort erklärt haben, dass wir, das ist das Schönste, du kommst dorthin und der Gerichtspräsident teilt am Tag der Verhandlung den Richter zu. Das heißt, man geht zum Gerichtspräsidenten und sagt, wir würden gern über das und das diskutieren. Dann schaut er in die Liste und sagt, na, der Richter hat gerade frei, geht's zu dem. Und wir haben 2 Richter gehabt, die potenziell frei waren. Der eine ist durchaus grundrechtsaffin. Und der andere hat noch nie gegen den Staat entschieden. Dementsprechend war es so eine 50-50 Chance, ob überhaupt irgendeine Chance ist, dass sich der Richter das jemals anhört. Wir haben den Guten bekommen. Und dann geht man da rein und sagen, grüß Gott, Herr Richter, wir würden gerne über Safe Harbor, Datenschutz, Massenüberwachungsnoten, USA mit Ihnen diskutieren. Und der schaut dann an und kriegt dann halber den Herzinfarkt, weil er von all dem noch nie gehört hat. Der hat dann gemeint, wir sollen das kurz mal erklären. Und dann hat das Gericht sich zurückgezogen für 2 Stunden, um überhaupt mal die Akten etwas überblicksmäßig anzuschauen, um überhaupt eine Idee zu bekommen, um was es da geht. Wir haben uns auch zurückgezogen, nämlich ins Pub vis-à-vis und haben das erste Bier zwitschert, um allen irischen Stereotypen zu entsprechen. Das ganze Verfahren ist dann dahingegangen. Es ist total faszinierend aus österreichischer Sicht, es gibt kein Zwiegespräch. Also bei uns geht es ja Ping-Pong hin und her vorm Gericht, aber dort ist ein ganz klassischer Abruf. Der Kläger spricht 5 Stunden durch, wird nicht unterbrochen. Dann spricht der Beklagte 5 Stunden durch oder auch 3 Tage, wenn er will, wird auch nicht unterbrochen. Du darfst auch nicht sagen, entschuldigen Sie, das haben wir nie gesagt, Sie brauchen das gar nicht argumentieren. Wir sind vollkommen einer Meinung hier. Dürfen Sie nicht sagen, der redet einfach eine Stunde über irgendwas, was Sie nie gesagt haben. Und dann haben Sie noch eine Zeit zur Replik und dann ist das Verfahren aus. Und der Richter fragt auch nichts. Also es ist ein reines, sozusagen ganz strukturiertes Theater. In unserem Fall war es 2 Tage. Wir haben jetzt eine Verhandlung gehabt, die war für 3 Wochen angesetzt. Am Ende waren wir 5 Wochen in diesem Gerichtssaal. Bei der zweiten Verhandlung waren 7 Parteien. Jeder hat Senior Counsel, Junior Counsel und so weiter. Wir haben uns ausgerechnet, dass man pro Stunde dort ca. 20.000 Euro verbrennt. Und da reden die Leute einfach endlos, weil die haben kein Interesse, kurz zu reden, weil sonst verdienen sie weniger. Und damit ist das Ganze endlos teuer und kompliziert. Gut, zur kurzen Erklärung, all das hat es in Österreich auch gegeben, nur ca. 200 Jahre her. Dann haben wir ein ordentliches Prozessrecht eingeführt. Also es ist eine Erfahrung in Rechtsgeschichte, wenn man dort ist als österreichischer Jurist. Alle Punkte, die wir da vorgebracht haben nach irischem Recht, nachdem sie das schon entscheiden hätten können, ist vollkommen ignoriert worden. Und die einzige Frage, die EU-Relevanz hat, ist dann hochgeschossen worden. In Wirklichkeit, was ist passiert? Der Richter hat sich gedacht, heiße Kartoffel, großes Problem, ich will da nicht allein entscheiden, schicken wir es nach Luxemburg. Und das war eigentlich das, was uns geholfen hat. Wir haben so schnell diese heiße Kartoffel nach Luxemburg geschossen, wie man normalerweise auf Verfahren nie zum EuGH bekommt. Also wir waren innerhalb von einem Jahr beim EuGH in Luxemburg und innerhalb von 2 Jahren haben wir die Entscheidung gehabt. Also es ist wahnsinnig kurz für so ein Verfahren normalerweise. Gut, wir sind damit beim EuGH gelandet und dann noch ein kurzer Einschub, weil es einfach sehr unterhaltsam war. Wir haben die Verhandlung am Dienstag gehabt und am Montag davor kriege ich SMS von verschiedenen Leuten von Mitgliedstaaten, weil ich kenne die heute noch am Zeitl, wenn du auf irgendwelchen Podien immer wieder gleichzeitig bist. Und haben gesagt, rat mal, wer gerade angerufen hat bei uns. Die US-Regierung. Und die hätten gerne, dass wir anders argumentieren, als wir wollen. Und die haben beinahe am Montag dann noch überall Druck ausgeübt und gehofft, dass die Mitgliedstaaten da anders argumentieren. Und alle Mitgliedstaaten waren auf meiner Seite, faszinierenderweise. Und am Dienstag bin ich dann dort gewesen, dann war auch so ein Watchdog von der USA dort. Und der ist zu mir vorgekommen und hat gesagt, naja, Sie sind doch der Kläger. Und niemand hat mir schon geflüstert, dass das der US-Typ ist. Und ich gesagt, ja, Sie sind ja der US-Vertreter. Und das Schöne ist, wenn du ja nicht in das Teil dieser Bubble bist, sondern sozusagen als Aktivist da reinkommen kannst oder als Student oder wie auch immer du dich dann betitelst. War schön, weil du kannst Sachen sagen, die es da andere Leute nicht sagen können. Und der ist dann herkommt und war so, ja, also wir sind natürlich interessiert an dem Verfahren und so weiter. Wie gesagt, ja, ich habe schon gehört, dass ihr interessiert seid an dem Verfahren. Wir sind alle involviert sozusagen bei euch und ich kenne halt ein paar davon. Und so, die ist auch involviert. Na, braucht es noch ein paar Telefonnummern oder habt ihr jetzt alle durchtelefoniert? Und daraufhin war kurzes Schweigen. Und dann hat gesagt, ja, na, sie müssen schon ihre Interessen vertreten. Und dann hat er mir beinahe erzählt, dass die erst am Freitag am Abend draufkommen sind, dass diese Verhandlung ist. Dann nur noch Montag als Business Day gehabt haben, überhaupt irgendwo zu intervenieren, wo die natürlich alle schon im Flieger gesessen sind nach Luxemburg und nichts mehr gegangen ist, weil das war alles schon unterschrieben und fertig. Und damit ist der tolle Überwachungsstaat USA nicht in der Lage gewesen, ein Verfahren, was, glaube ich, 4 Wochen lang auf der Webseite vom EuGH öffentlich ausgeschrieben war, noch zu beeinflussen, weil sie einfach es nicht mitbekommen haben. Gut, das Ganze ist recht schön runtergegangen. Die Entscheidung war eben, dass dieses Safe Harbor Abkommen mit den USA, das ist eben das System, wie man Daten in die USA geschickt hat, ungültig ist, weil der EuGH der Meinung war, eine Regelung, die es gestattet, generell auf den Inhalt elektronischer Kommunikation zuzugreifen, prinzipiell Artikel 7 der Grundrechtecharta verstößt. Und das ist auch sehr relevant für europäische Überwachung. Also ich erzähle jetzt über USA, aber wir haben ja Mitgliedstaaten, die ähnliche Dinge tun. Das Spannende ist, der EuGH hat keine Jurisdiktion über die Mitgliedstaaten. Der hat zwar Jurisdiktion über Drittstaaten, aber die nationale Sicherheit von Mitgliedstaaten haben die Mitgliedstaaten der EU nie überschrieben. So, und dementsprechend kann jetzt zum Beispiel Großbritannien sagen, ja, wir machen viel mehr Überwachung, aber nationale Sicherheit und dementsprechend ausgenommen von jedem EU-Recht. Sobald dann der Brexit ist, können wir über die Briten auch verhandeln. Das wird dann wieder lustiger. Aber man muss das sozusagen in den Kontext setzen, dass die Mitgliedstaaten ähnliche Dinge tun, aber der EU nie die Kompetenz gehabt, gegeben haben, da irgendwie herum zu vorwerken. Und das Zweite, was auch sehr interessant war bei dem Urteil beim EuGH, ist, dass eine Regelung, die es ermöglicht, die es vorsieht, die keine Möglichkeit vorsieht, mittels eines Rechtsbehelfs Zugang zu den Daten zu erlangen oder die Berichtigung oder Löschung zu erwirken, gegen Artikel 47, das ist das Recht auf faires Verfahren, verstößt nach der Europäischen Grundrechtecharta. Und beide Sachen sind höchst relevant auch für europäische Überwachungssysteme. Ich glaube, ich überziehe ein bisschen. Ist mir zuerst gesagt worden, dass ich das darf. Gut, und das Interessante jetzt aus juristischer Sicht war, dass das erste Mal festgestellt worden ist, dass das Kernbereich von einem Grundrecht übertreten worden ist. Normalerweise reden wir bei Grundrechtsdebatten immer über Verhältnismäßigkeitsprüfung. Also wie weit greife ich in das Grundrecht ein, um irgendein anderes Ding zu schützen? Hausnummer, wie viel darf ich telefonüberwachen, um den Terroristen zu finden? So. Und das ist normalerweise eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Da gibt es auch ein System dafür. Und das war das erste Mal, so viel ich raussuchen habe können, dass der EuGH festgestellt hat, dass der Kernbereich eines Grundrechts verletzt ist. Und das heißt, dass sozusagen vereinfacht gesagt, was auch immer ich für Ziel damit beabsichtige mit dieser Überwachungsmaßnahme, das immer zu viel ist und gar nicht rechtskonform sein kann, also außerhalb von irgendeiner Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und das war spannend, weil wir haben das natürlich argumentiert, wir haben nie geglaubt, dass der EuGH so weit gehen wird. Wir sind da gelesen, wenn du das Urteil bekommst, sitzt in seinem Kammerl und liest so schnell wie möglich und irgendeiner geschrien, wir haben den Kernbereich! Und als Jurist ein ganz tolles Ding, also das muss man vielleicht in den Kontext setzen, aber das ist irgendwie so, das ist so, oh mein Gott, wir haben eine neue Galaxie gefunden, die hat es bisher im Recht des EuGH nicht gegeben. Ja. Sehr viel Freude. Gut, es hat noch ein paar andere Feststellungen gegeben, dass eben Drittländer gleichen Schutz machen müssen, das ist jetzt für den Kontext vielleicht nicht so interessant, aber das Interessante ist eben, weil das für Mitgliedstaaten nicht gilt, verlangen wir jetzt de facto von Drittstaaten einen höheren Standard, als unsere eigenen Mitgliedstaaten zusammenbringen. Aber das ist einfach, weil EU-Recht da nicht gilt. Für die Amerikaner ganz schwierig zu verstehen. Die einzige Möglichkeit, das zu erklären, ist, auch die Bill of Rights in den USA hat zum Beispiel bis in die 20er Jahre nicht für die für die einzelnen Staaten gegolten. Also wenn Texas irgendwas ganz Böses gemacht hat, hat es ursprünglich geheißen, Bill of Rights gilt nur für den föderalen Staat, nicht für die Mitgliedstaaten, also für die einzelnen Staaten in den USA. Und wir sind in so einer ähnlichen Situation jetzt, wenn es um National Security geht, in der EU auch, dass das einfach nie der föderalen Struktur abgegeben worden ist und dementsprechend kann man auch wenig tun. Gut, ganz kurz noch zur sozusagen Datenübertragung in der Zukunft. Ich glaube, dass generell jetzt das Problem überschaubarer ist, als oft getan wird. Es ist praktisch, sind diese Privilegien für US-Unternehmen weggefallen, wenn Safe Harbor weg ist. Jetzt gibt es eh wieder Privacy Shield. Und die USA mehr oder weniger ist wie jeder Drittstaat sind. Und es gibt Ausnahmen, nach denen ich Daten noch immer massenhaft in die USA schicken kann. Wo wir ein ernsthaftes Problem haben, ist bei Outsourcing in die USA, wenn es nicht notwendig ist, Daten in die USA zu schicken, aber halt billiger, günstiger, angenehmer. Die USA haben das probiert zu lösen mit einer Zustimmung. Das ist immer die amerikanische Antwort auf jedes Datenschutzproblem, ist, machen wir eine Box, wo Leute draufklicken können. Das Problem ist, dass nach EU-Recht so eine Zustimmung eben frei, eindeutig informiert und spezifisch sein muss. Und das sind die Boxen, die Sie so sehen. Ich glaube, das erste ist Facebook, da steht dann drinnen, your data may be processed outside of the European Economic Area, including the United States. Sagt nichts über NSA, Massenüberwachung oder sonst was. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich nicht informiert über das, was da wirklich abgeht und meine ganze Zustimmung ist dementsprechend auch nicht gültig. Also wenn ich eine Box machen müsste, dann müsste ich sowas machen wie I agree that all my personal data is made available to the NSA. Und nachdem es ja freigegeben werden muss, muss ich ja eine Ja- und Nein-Option haben. Also das wäre sowas, wo es halbwegs gültig ist. Das Problem ist, nach US-Recht gibt es eben diese Gag-Orders. Das heißt, nach US-Recht müssen die sagen, wir tun das alles überhaupt nicht. Nach europäischem Recht müssen sie sich informieren, damit die Zustimmung gültig ist. Also da beißt sich auch die Katze in den Schwanz. Es gibt noch die Standardvertragsklauseln, die man verwenden kann derzeit, die sind jetzt gerade in Irland eben vor der Verhandlung gewesen, das haben wir uns im Jänner durchdiskutiert, die ganze Partie. Und es gibt jetzt Privacy Shield, das ist praktisch Safe Harbor, bloß mit einem neuen Titel obendrauf, also der Text ist wortgleich, die Überschrift hat sich geändert und dann haben sie in diesen wortgleichen Text noch einzelne Abänderungen reingemacht. Hat dieses wunderbare Logo, ich habe damals getwittert, Lipstick on a Pig. Und ich bin ganz stolz auf das NSA-Schweinchen da hinten, meine ganz tollen Photoshop-Tätigkeiten. Und das Ganze landet wahrscheinlich wieder zurück beim EuGH. Gut, die dritte Runde, die wir uns angetan haben, und das wird dann schon interessanter, wenn man probiert, was möglichst effektiv durchzusetzen, ist die Sammelklage. Wir haben ja in Wien eine Sammelklage gegen Facebook eingebracht. Und wie ist es dazu gekommen? Erst haben wir uns überlegt, naja, Datenschutzbehörde Irland bringt recht wenig, aber ich kann ja auch ein Unternehmen verklagen. Ich muss mich ja nicht nur an die Behörde wenden, also wenn mein Nachbar laut ist, kann ich bei der Bezirksverwaltungsbehörde mich aufregen über Lautstärke. Aber ich kann natürlich auch einfach meinen Nachbarn klagen und sagen, er soll seine CDs leiser spielen oder was auch immer. Und in Irland haben wir eben genau das Problem, was ich bisher erzählt habe, ist, dass das alles sauteuer und kompliziert ist. Das heißt, da komme ich nicht wirklich irgendwo hin. Es gibt nicht wirklich irgendein effektives Prozessrecht, es gibt auch nicht wirklich irgendeine Sammelklage. Das heißt, das ganze Ding in Irland zu klagen, ist eigentlich reine Geldvernichtung und bringt recht wenig. Das war die zweite Überlegung, naja, kann man das irgendwie in Österreich machen? Und nachdem ich ja Verbraucher in Österreich bin und meine Facebook-Seite bis heute nur mit meinen Freunden nutze, bin ich Verbraucher und kann in Österreich klagen. Ich kann auch europäischem Recht, immer wenn ich Verbraucher bin, gilt im Prinzip mein Heimatstandort, mein Heimatrecht und so weiter. Und wir haben das dann einfach auf der Ebene aufgebaut. Und das Spannende dabei ist, dass nach EU-Recht eben das Datenschutzrecht auf jeden Fall das europäische gilt und eben das europäische Verbraucherrecht, das kann ich auch nicht wegoptieren. Und das Spannende ist aber, dass Facebook in diesem Vertrag reingeschrieben hat, es gilt US-Recht. Das heißt, ich habe jetzt zwei Ebenen. Der Vertrag sagt generell, das läuft alles unter US-Recht, aber dort, wo europäischer Datenschutz und Verbraucherrecht gilt, gilt diese Auswahl nicht. Das heißt, ich habe jetzt eine Mischung in diesem Vertrag, einerseits US-Recht und oben drüber europäisches Datenschutz und Verbraucherrecht. Und das Lustige ist, wenn ich Schadenersatz haben will, ist amerikanisches Recht wirklich geil. Das heißt, die haben sich selber in ihren AGBs in Wirklichkeit ein Riesenproblem reingebaut, weil wir praktisch einen Hybrid jetzt haben. Es gilt amerikanisches Schadenersatzrecht und das on steroids, nämlich mit europäischem Datenschutzrecht kombiniert. Und das war mehr oder weniger die Klage. Irgendjemand hat es mal Legal Hacking genannt, das trifft es vielleicht gar nicht so schlecht. Und das war sozusagen unser Anspruch. Ich bin da auf meinem Crosstrainer im Fitnessstudio gestanden und habe gedacht, US-Recht blöd, bis ich mir dachte, eigentlich wollen wir Schadenersatz und Schadenersatz ist eigentlich super. Und bis wir dann mit diesem Hybrid daherkommen sind. Ursprünglich war der Plan, ich klage dann halt einfach Facebook in Österreich und wir haben da unser nettes Verfahren. Bis dann die Überlegung war, naja, das betrifft tausende Leute, das muss man größer aufziehen. Es ist auch sinnvoll, das größer zu machen, weil wenn du einmal gewinnst, dann muss halt bei einem Account das richtig gemacht werden. Wenn du 25.000 Mal gewinnst, dann müssen sie sich was überlegen. Und dementsprechend haben wir eine sogenannte Sammelklage nach österreichischer Prägung gemacht. Es funktioniert so, dass andere Leute, die auch Facebook-Nutzer sind, ihren Anspruch an mich übertragen und ich dann im Namen aller klage. Also Hausnummer, alle von denen haben einen Anspruch von 500 Euro, den wir einklagen. Wenn es jetzt 6 Maxer da unten sind, habe ich 3.000, plus meinen sind es 3.500 und dann klage ich als Einzelperson auf 3.500 Euro gegen den. Also ich lasse den Anspruch einfach mir abtreten und das ist eine sogenannte Sammelklage österreichischer Prägung. Weil wir ja nicht Technologiephobie sind, ihr wisst, was ich meine, haben wir eine App programmiert, mit der man sich da einloggen hat müssen. Das Ganze über die Facebook API, also man hat sich mit Facebook einloggen müssen, damit wir auch sicherstellen können, dass die alle einen Facebook-Account haben. Haben auch direkt die Daten rausgezogen aus dem Ding, in diesem Fall vollkommen rechtsgültig mit Zustimmung und so weiter. Und haben die Leute das alles ausfüllen lassen. Das waren circa 15 Minuten, die die Leute braucht haben zum Ausfüllen. Da hat man eine Kopie zum Beispiel von einem Pass auch hochladen müssen, weil wir irgendwie verifizieren müssen, dass die Leute wirklich gibt. Und das ist was natürlich wahnsinnig viele Leute abschreckt. Das war vollkommen klar. Und ich dachte, es werden ein paar tausend Leute machen, wenn es gut geht, über vielleicht 2-3 Jahre. Innerhalb von 6 Tagen haben wir es abdrehen müssen, weil 25.000 Leute durch dieses Ding durchgegangen sind. Davon sind aber, also insgesamt waren es 75.000 Leute, aber nur jeder Dritte hat es wirklich abgeschlossen. Also zwei Drittel haben während dem Prozess abgebrochen. Mag sein, dass die wieder zurückkommen sind, weil sie halt ihren Pass gesucht haben, was weiß ich. Auf jeden Fall haben sehr viele nicht durchgezogen und es hat 15 Minuten gebraucht. Also siehst du, das Interesse von den Leuten war sehr, sehr stark, da durch diesen Prozess durchzugehen. Das Ganze war auf Schadenersatz, 500 Euro. Wir hätten eigentlich locker 5.000, 10.000 pro Nase verlangen können nach dem Recht, wie es steht. Wir haben halt gesagt, wir wollen sagen, ausdrücklich ist es nicht, es geht nicht ums Geld, sondern um die Sache und dementsprechend einen symbolischen Betrag. Unrechtmäßige Bereicherung, da bin ich auch recht stolz drauf. Das gibt es in Österreich, dass wenn jemand illegal an jemanden anderen Geld verdient, dass man dann sozusagen diesen bekommenen Gewinn rausverlangen kann. Und das hat man bisher bei Datenschutz nicht gemacht, aber es ist relativ spannend zu sagen, naja, ihr habt illegal meine Daten genutzt, damit habt ihr einen Profit gemacht und ich hätte gern den Profit von euch zurück. Und das ist aus zwei Gründen lustig. Erstens, weil man Geld bekommt, aber zweitens, weil es eine Stufenklage gibt und die müssen dann ihre internen Bücher offenlegen, um den Profit auszurechnen. Und das ist besonders böse bei so einer Klage, weil wann will Facebook schon sozusagen einem wirklich sagen, wie viel man an was genau verdient hat. Ich habe mit Leuten bei IFF mal geredet, die haben gemeint, dann machen wir einfach einen Ticker dann, wo man dann sieht, bei jeder Facebook-Nutzung, wie viel Cent die gerade verdienen oder so. Gut. Wir haben eben 25.000 bekommen, haben dann eine Warteliste eingeführt. Das Ganze ist prozessfinanziert von einem Prozesskostenfinanzierer. Das heißt, wenn wir die Zahlen alle kosten, wenn wir gewinnen, kriegen die 20% von was auch immer wir gewonnen haben. Wenn wir verlieren, übernehmen die alle Kosten. Das ist einfach eine Versicherung auf den einzelnen Fall. Das Ganze liegt inzwischen beim EuGH zur Frage, ob das alles zulässig ist, ob das, was ich mir da ausgedacht habe, funktioniert oder nicht funktioniert. Das schaut eigentlich nicht so schlecht aus. Wir werden sehen, wie es genau ausgeht. Das Ganze geht dann wieder zurück nach Österreich und dann kommen wir erstmal in den Inhalt der Klage. Also bisher diskutieren wir nur, ob diese Konstruktion erlaubt ist oder nicht. Gibt es alle möglichen Einwände. Das war praktisch, faktisch mehr oder weniger, dass die mich zugeschissen haben von oben bis unten und gesagt haben, na, der macht das doch alles nur, damit er am Nationalfeiertag am Abend unbezahlt Podiumsdiskussionen machen kann. Das ist der einzige Grund, warum der das alles tut. Und das ist deswegen alles kommerziell. Und haben sogar gesagt, ich würde ein illegales Inkassobüro betreiben mit irgendwie 15 Angestellten. Ich habe dann irgendwann unter mein Sofa geschaut und da waren irgendwie keine 15 Angestellten. Ich hätte sie gerne, aber ja. Ich bin auch ein Strohmann und Kopf einer Organisation und alles mögliche Böse. Im Kern haben sie argumentiert, dass diese Zessionen so eben nicht erlaubt sind und dass ich gar kein Verbraucher sein kann und so weiter und so fort. Wir werden schauen, wie es rauskommt. Gut. Dritter Punkt, das Ganze liegt eben beim EuGH, der Generalanwalt ist am 14. November und dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres wissen wir dann, ob das alles geht oder nicht geht. Es gibt aber auch Alternativen, wie man das noch immer durchsetzen kann, selbst wenn es nicht geht, aber da sage ich öffentlich jetzt mal nichts dazu. Gut, vierte Runde oder die sozusagen der Teaser auf, was man vielleicht noch, wie man das alles sinnvoller machen kann, ist, ich glaube, dass wir im Bereich Datenschutz ähnlich wie im Bereich Konsumentenschutz das Problem haben, dass es Streuschäden sind. Das heißt, ich habe einen, der was falsch macht, der Schaden geht an 1 Million Leute und 1 Million Leute haben einen futzikleinen Schaden, den sie nie einklagen werden und dementsprechend wird es nie einen Fall geben. Und es kommt beim Datenschutz dazu, dass ich brauche oft einen Sachverständigen, die ganzen Prozesse sind wahnsinnig lang und kompliziert und ich habe mit Konzernen zu tun, die Prozesse auch auf 10 Jahre rauszögern können. Also in Irland zum Beispiel werden es vielleicht etwas einbringen, das bringt ihnen vielleicht 1 Jahr Zeitverzögerung und kostet ihnen ca. 2 bis 3 Millionen und die investieren das, weil 1 Jahr Prozessverzögern, 3 Millionen raufbuttern, kein Problem. Und das kann ich als Normalbürger nie mitspielen. Also da ist keine Möglichkeit, dass ich als Normalbürger mich jemals durchsetze. Und wir haben es ähnlich im Verbraucherschutz, wo zum Beispiel, jetzt hat es irgendeine Geschichte gegeben, ich nehme das immer als Beispiel, wo irgendein Telekom-Provider bei uns 50 Cent für die Papierrechnung verlangt hat und das anscheinend irgendwo illegal, kein Mensch klagt wegen 50 Cent. Also nicht, ich kenne keinen, der wegen 50 Cent klagt. Was wir machen, ist, dass wir dann so jemanden wie ein VKI haben, der halt im Namen von allen sich das auseinanderfaltet und dann über die Diskussion führt, ob die 50 Cent okay sind oder nicht, weil bei 8 Millionen Österreicher sind 50 Cent auch viel Geld. Das machen Verbraucherschutzzentralen. In Deutschland ist das zum Beispiel eben die Verbraucherzentrale Bundesverband, die solche Sachen durchbringt. Und die funktionieren auch halbwegs. Also zum Beispiel Facebook ist von denen ganz oft verklagt worden in Deutschland. Und da steht da jetzt oben, für Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland gibt es Sonderpolicies. Das ist nur, weil die geklagt worden sind. In Wirklichkeit müsste es für alle europäischen Nutzer so sein. Aber sie sind halt bis jetzt nur in Deutschland verklagt worden. Und ich glaube, gerade die Datenschutzgrundverordnung, die jetzt im Frühjahr kommt, da gibt es einen sogenannten Artikel 80, der eben vorsieht, dass NGOs da irgendeine Rolle spielen sollen. Und da gibt es 2 Absätze. Der eine Absatz sagt, dass eine NGO mandatiert werden kann. Das heißt, irgendjemand sagt, diese NGO vertritt mich in Datenschutzsachen und die NGO kann dann eben klagen und so weiter. Und es gibt dann Absatz 2, sozusagen abstrakt zu klagen. Also die NGO kann von selber sagen, deine Policies sind ungültig oder so. Im ersten Fall kann man zum Beispiel auch Schadenersatz klagen, im zweiten Fall nicht. In Österreich ist dieser zweite Fall auf Druck der ÖVP nicht ins Gesetz geschrieben worden. Wir haben nur Absatz 1, aber es gibt andere Mitgliedstaaten, wo es Absatz 2 gibt. Und man kann zum Beispiel auch im Absatz 1, der ist nämlich verpflichtend, den hat die ÖVP nicht rauslobbieren können, weil er halt einmal so ist, kann man massenmandatieren. Also man kann einfach sagen, gut, nicht eine Person mandatiert die NGO, sondern 50.000 mandatieren die eine NGO und die eine NGO geht dann gegen irgendeinen Konzern vor. Und damit habe ich in Wirklichkeit wieder eine Sammelklage gebaut, halt über ein anderes Konstrukt, nicht über Zessionen, wie wir es jetzt letztes Mal gemacht haben, sondern halt über eine NGO-Konstruktion. Das heißt, ich kann wieder irgendeine App machen und einfach statt abtreten unten mandatieren draufschreiben und die ganze Sache funktioniert auch super. Die große Sache ist auch, wie man das alles kostentechnisch eben hinbaut. Man braucht, wenn man wirklich das strukturell ordentlich durchsetzt, nicht mich in meinem Wohnzimmer, der sich das irgendwie am Großtrainer überlegt, sondern man wird sich ordentlich Leute anstellen müssen, die auch was kosten. Und das ist noch die spannende große Frage, ob man das finanziell hinstellt. Wir haben jetzt so ein Projekt gerade laufen. Das Ding heißt so, für die Abkürzung None of Your Business, aber nicht offiziell. Und die Idee ist, dass man sowas sozusagen strukturell auf europäischer Ebene durchsetzt. Ob das Ganze funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Das ist hauptsächlich eine Finanzierungsfrage. Aber die Idee ist, dass man auf kommerzielle Sachen fokussiert, also nicht auf staatliche Überwachung, weil die muss man national durchsetzen. Aber kommerzielle Überwachung kann man europaweit durchsetzen. Das Ganze mit europäischem Fokus, also auch wenn man zum Beispiel in Wien sitzt, dass das nicht eine österreichische Geschichte ist, sondern eine europäische. Das Ganze auch ganz stark als Netzwerk und Hub, also es gibt wahnsinnig viel Kompetenz, die es in Europa schon gibt. Ist es jetzt Hausnummer CCC, wenn es um technische Fragen geht? Ist es der Verbraucherverband, wenn es um irgendwelche Durchsetzungsfragen geht oder irgendjemand anderer? Und dass das Ganze subsidiär ist, also dass man nur das macht, was nicht eh schon gibt, weil es gibt 500 Parallelorganisationen, man braucht nicht die 500 erste. Und ganz wichtig ist eben auch so eine Connect zwischen Technik und Recht. Also wir haben die Techniker, die sozusagen oft nicht wissen, wie es rechtlich ausschaut und die Juristen, die keine Ahnung haben, was die Technik macht. Also wenn ich bei Juristenkonferenzen mal anfange zu erklären, was ein Cookie ist, dann ist das meistens eine Erleuchtungssituation und das ist halt das Problem, dass das selbst bei IT-Juristen oft schwierig ist, sowas zu erklären. Und das ist grob die Idee davon. Also meine Idealvorstellung wäre, dass man mit möglichst vielen zusammenarbeitet. Und wenn das sozusagen funktioniert, Hausnummer der norwegische Verbraucherrat, der sich da um so Sachen mehr kümmert, sagt, sie haben irgendwas gefunden, was sie interessiert, dass das in uns reingeht, dass wir feststellen, naja, die Knill in Frankreich, die interessiert das Thema eigentlich überhaupt. Und das ganze Hausnummer durch ein CCC spielen, die das dann technisch sich anschauen und das Ganze irgendwo habt und zusammenbringt. Gut, damit bin ich beim Ende. Das wäre so meine Hoffnungszukunftsding, wie man diese ganze Durchsetzung mal ordentlich strukturiert und vielleicht dann ein bisschen mehr kommt, als wie einen kleinen Schrems, der da irgendwie in seinem Wohnzimmer sitzt und seine Sachen macht. Die Hoffnung lebt. Die Frage ist, ob es funktioniert, aber das wird das nächste halbe Jahr hoffentlich zeigen. Punkt.